Nimm's Rad, der Podcast, heute mit
Clemens Kircher.
Beruf?
Ingenieur, Wirtschaftsingenieur.
Heimatort?
Kriebstein und Hartau.
Firma oder eigene Marke?
Eigentlich eigene Firma mit eigener Marke.
Leihrad oder Öffis?
Dann das Leihrad.
Chemnitz oder Leipzig?
Leipzig.
Clemens, welches Rad hast du in letzter Zeit gerne wohin genommen?
Zurzeit fahre ich ganz viel unser S-Pedelec. Oder jetzt am Wochenende war ich im Bikepark. Da hatte ich ein schönes, langhubiges Enduro.
Hey Clemens, wie schön, dass du Zeit findest, mit mir zu sprechen. Jumentum ist in der Szene jetzt schon sehr groß im Gespräch, würde ich mal sagen. Auf der Cycling World in Düsseldorf wurdet ihr dieses Jahr mit dem Product of the Year Award ausgezeichnet in der Kategorie Cargo Bike. Aber wie gesagt, innerhalb der Szene kennt man euch, außerhalb der Szene in der breiten Masse noch nicht so wirklich. Deshalb möchte ich gerne mit dir anfangen. Wer ist Clemens Kircher? Wie bist du der geworden, der du bist? Und warum?
Ja, wie bin ich der geworden, der ich bin? Ich würde sagen, wir gehen mal ungefähr an das Jahr 2004 zurück. Da habe ich nämlich in den Sommerferien gespannt am Fernseher gehangen und Jan Ulrich zugefiebert, wie er damals im Bianchi-Trikot versucht hat, Lance Armstrong zu schlagen. Und das ist ihm fast gelungen. Und da wusste ich, ich will unbedingt so ein Rennrad haben. Und dann kam es, wie es kommen musste. Ich habe mir irgendwie ein Rennrad besorgt, hatte dann irgendwann die große Klappe gegenüber anderen, wie schnell ich Fahrrad fahre. Und derjenige, gegenüber dem ich die große Klappe hatte, war im Radsportverein und hat gesagt, na, dann komm doch mal mit, zeig mal, was du kannst. Und da musste ich lernen, wie schnell andere Radfahren können. Und einige Zeit später hatte ich mein erstes kleines Radrennen und das habe ich gewonnen. Ja, und dann war ich so richtig Feuer und Flamme und irgendwann war ich auf dem Sportgymnasium in Leipzig und habe mich aber immer mehr mit meinem Fahrrad beschäftigt und nicht so sehr mit dem Training. Deswegen habe ich da jetzt keine Blumentöpfe mehr gewonnen, hatte aber eins der geilsten Räder im ganzen Starterfeld. Ja, und dann findet man andere Personen, die auch so einen leichten Materialfetisch haben und fängt dann an, Fahrradteile zu entwickeln und sich das Konstruieren beizubringen.
Und wie alt warst du damals so ungefähr? Waren das dann schon Studienzeiten oder noch minderjährig Zeiten?
Nee, das war noch minderjährig. Ich habe tatsächlich mit 16 angefangen zu konstruieren.
Wahnsinn.
Und nachdem ich dann nach meinen 13 Jahren Abitur, bin ich dann mal kurz zur Bundeswehr gegangen, weil ich dachte, ich brauche unbedingt einen Job, wo ich mich körperlich auslaste. Und danach bin ich nach 2 Jahren dann raus und habe angefangen, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren in Leipzig.
Du hast auf der Webseite, sagst du, du hast eine Komponente erfunden noch in deinen Schuljahren, ja, die es dann später zu den Olympischen Spielen geschafft hat. Von was sprichst du?
Und zwar, es gab in Leipzig eine kleine Kohlefaserschmiede, will ich mal sagen. Und da haben wir ja damals zu meinen Schulzeiten angefangen, Kohlefaserteile zu entwickeln, die ich dann konstruiert habe. Und irgendwann, wo das richtige Produkte wurden und daraus eine Marke entstanden ist, sind die Teile und die Felgen, wo ich die Werkzeuge dafür entwickelt habe und die Form konstruiert habe, dann bei den Olympischen Spielen auch mitgefahren.
Aber neben der Schule einfach so oder warst du da beruflich?
Naja, das war dann, glaube ich, schon zu Studienzeiten. Mhm. Aber ich habe immer nebenbei irgendwas gemacht. Entweder im Fahrradladen gejobbt oder Fahrradteile entwickelt oder war Testfahren. Oder ja, es ging immer irgendwie ums Fahrrad oder die Fahrradtechnik.
Und dann war auch klar, Studium wird darauf ausgerichtet.
Genau, deswegen das Studium. Aber ich wollte eine wirtschaftliche Komponente dabei haben. Deswegen habe ich mich für den Wirtschaftsingenieurstudiengang entschieden und dachte, das wird irgendwie hart, dass diese Wirtschaftsfächer mich dann irgendwie stressen. Aber wie hat jemand in der Hochschule gesagt, es ist auch nur eine Aneinanderreihung von Trivialitäten, dieses ganze Nicht-Technisches. Die ganzen nicht technischen Sachen. Ja, und dann wurde ich irgendwann wann war das? 2015 zum Ingenieur geschlagen. Und einen Tag später bin ich zum Finanzamt gegangen und habe gesagt, ich muss meinen Beruf frei ausüben. Ich brauche irgendwie eine Steuernummer. Ich muss Rechnung schreiben für das, was ich hier tue. Ja, und dann hatte ich den Beginn meiner kleinen wirtschaftlichen Selbstständigkeit gelegt. Und ein paar Jahre später habe ich dann noch ein Gewerbe gegründet, weil im freien Beruf kannst du jetzt nicht mit Materie handeln. Und ja, so waren die Anfänge meiner Entwicklungszeit in der Fahrradbranche.
Und du bist dann zu Nextbike gegangen.
Das ist richtig. Nextbike suchte jemanden, der ein paar technische Probleme lösen kann. Und über Bekannte und vier Ecken kam man auf mich zu und fragte, Clemens, kannst du uns an der Stelle helfen? Und das waren durchaus schon harte Brocken, die es da an technischen Sachen zu lösen galt. Aber wie das ist, wenn man jung ist, taucht man da tief ein und kann da wichtige Probleme lösen, die einen dann später zu Gesprächen befähigen, wo man dann sagt, pass auf, du brauchst eine Entwicklungsabteilung, lieber Geschäftsführer. Wir müssen hier eine kleine Entwicklung aufziehen, die sich um die Hardware kümmert. Die Softwareentwicklung, die gab es bei Nextbike natürlich, die war auch immer größer als die Hardware. Aber irgendwann musste man diese Hardware-Themen zentralisieren. Und da habe ich mich angeboten und dann war ich 5 Jahre lang Hardware-Entwicklungsleiter bei Nextbike.
Was lernt man da? Also Nextbike, muss man sagen, gegründet 2004, also da, als du zum ersten Mal Jan Ullrich erlebt hast, wie er mit Lance Armstrong sich gebettelt hat. Und du bist dann ein Stück später dazu gekommen, aber gleichzeitig muss man schon sagen, Nextbike ist so ein bisschen auch ein Vorreiter gewesen in diesem Sharing-Mobilität. Heute habe ich erst gesehen, in München fahren Lime-Räder, glaube ich, mit 20 Zoll, ganz, ganz frisch durch die Stadt. Was war bei euch damals die Herausforderung? Weil wir sprechen ja hier von einem Produkt, das so viele Menschen wie möglich erreichen soll, so unkompliziert wie möglich, so reparaturfähig wie möglich, so robust wie möglich. Was waren damals die Herausforderungen und was gab es für Lösungen, Clemens?
Ja, bevor ich darauf antworte, noch einen kleinen Einschub. Als ich auf dem Sportgymnasium in Leipzig war, habe ich in 500 Meter Entfernung von Nextbike Hauptquartier gewohnt und bin immer am Westplatz an diesen Fahrrädern vorbeigegangen. Und die waren für mich aber unsichtbar, weil ich als Radsportler natürlich nur Carbon und gefräste Teile und goldene Nippel kannte, aber jetzt kein Fahrrad, was irgendwie das erfüllt, was du gerade angesprochen hast, nämlich möglichst robust und für die Leittauglichkeit das Richtige zu sein. Und ja, die Herausforderungen waren komplett andere. Ich kam ja aus diesem nur das Beste ist gut genug zu ja, Vierkant-Tretlagern, gestanzten Stahlkettenblättern und schweren Lenkern und unkonifizierten Sattelstützen. Und das war natürlich ein kleiner Kulturschock, hat aber auch harte Schwierigkeiten auf einer ganz anderen Ebene. Nämlich, ich kann mich an so Projekte erinnern, da war Vandalismus ein ganz großes Thema. Da sind die Briten, sind da nämlich Vorreiter im Vandalismus. Und ich kann mich noch an eine Anforderungsliste erinnern. Da ging es um ein Warzone-Bike, also Kriegsgebiet. So war da der Vandalismus und da musste alles wirklich nied- und nagelfest sein. Und dann gibt es Städte wie München und die haben gerade ein nagelneues Nextbike-System bekommen. Ganz, ganz frisch ausgerollt. Da wird anders mit den Fahrrädern umgegangen. Und das ist auch nicht schlimm, wenn doch ein Lichtkabel von der Gabel vom Steuersitz aus zum Licht geht, ungeschützt. Das wird in München nicht so oft durchgeschnitten wie in Milton Keynes zum Beispiel in Großbritannien. Da überlebt das keine 5 Minuten und dann ist das kaputt.
Aber hat dich das gereizt? Also kommend von diesem High-End-Feld hinein in diese robuste Masse, war da der Reiz da, ich möchte eigentlich auch so viele Menschen wie möglich erreichen. Das sagen ja immer die Marken auch, ja. Wir möchten ganz viele Menschen aufs Fahrrad bringen und mein Satz ist immer, ich glaube gar nicht, dass ihr das tatsächlich wollt, weil ihr entwickelt keine Räder für die breite Masse. Es ist auch nicht für euch attraktiv genug, als Entwickler da hineinzugehen. Jetzt hast du beide Seiten erlebt, beziehungsweise dann kommen wir auch noch zur dritten Seite. Hat dich das damals gereizt oder it was just a job?
Das war deutlich mehr als ein Job. Zum einen war ich total glücklich und dankbar für die Verantwortung, die ich da bekommen habe, so in so jungen Jahren eine Abteilung aufzubauen. Das heißt, man hatte eine intrinsische Motivation für den Job, also jetzt unabhängig von dem, was man tat. Und dann wollte ich diese Fahrräder, diese Leihfahrräder, sich gut fahrend haben. Und zwar war da auch Geometrie wichtig, dass das funktioniert. Und so ein Leihfahrrad ist ja relativ schwer und einfach ausgestattet. Und wenn sich das noch mit einer anstrengenden Geometrie oder mit falschen Komponenten kreuzt, dann fährt sich das so richtig furchtbar. Und das war immer ein Ziel, dass das von mir persönlich, dass ich das wenigstens in irgendeiner Form so halbwegs bisschen sportlich fährt, dass man es nicht als Zumutung empfindet, auf einem Leihfahrrad unterwegs zu sein, sondern dass einem das Spaß macht. Natürlich kann man das nicht vergleichen mit einem 2000 Euro neuen Trekkingrad, was man sich jetzt irgendwo gekauft hat. Aber der Anspruch war immer da, es muss sich gut fahren.
Ja, spannend, weil jetzt gehst du genau in die andere Richtung mit Jumentum. Ihr seid dafür bekannt, dass ihr besonders agil seid, dass ihr besonders leichte Räder herstellt. Aber erzähl doch mal, welches spezifische Klientel ihr angeht mit euren Cargo Bikes, mit Jumentum oder vielleicht auch vorab. Wie kam es denn dazu, dass du dann den Sprung rausgenommen hast aus Nextbike und gesagt hast, du, ich starte jetzt hier mit Kircher Solutions zum einen und mit Jumentum als Marke auf der anderen Seite?
Naja, es war von Anfang an immer ein bisschen klar, weil ich ja von der Selbstständigkeit aus zu Nextbike gekommen bin. Und eine der Bedingungen war jetzt gleich am Anfang, dass ich jetzt nicht mein Gewerbe deswegen auf Eis lege. Und dadurch, dass meine Unternehmung wuchs und wir machen ja nicht nur die Lastenräder, sondern auch noch ein bisschen Elektronikquatsch, so wie ich das immer so sage. Ein bisschen Verguss, Montage und so von Elektronikbauteilen, die jetzt nicht unbedingt was mit dem Fahrrad zu tun haben, wächst irgendwann die Belastung, die Doppelbelastung. Und es war dann nach 5 Jahren irgendwann Zeit, dass man das aufdröselt und sagt, passt auf, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, die Entwicklungsabteilung ist jetzt aufgebaut, die kann man jetzt übergeben und ich als Freigeist mache dann meine Sachen weiter, wo ich gerade auf dem Schirm habe und wo ich mein Herzblut wieder reinlegen möchte. 5 Jahre Leihfahrräder war ja auch eine super schöne Zeit. Und jetzt sind es ein paar Jahre Lastenräder, wo es komplett intensiv reingeht. Und mal sehen, wo einen das Leben dann hinführt.
Mhm. Und wie kamst du Jumentum? Super Name übrigens. Vielleicht kann man kurz erklären, für die, die nicht so wie ich ein Latinum sich erschlichen haben.
Erschlichen, das ist sehr gut.
Ich hoffe, es ist inzwischen verjährt, glaube ich. Aber hatte ich Glück, dass ich die Klausur auswendig kannte.
Bei uns gab es die drei Auswahlmöglichkeiten für die zweite Fremdsprache. Das war Französisch, Russisch und Latein. Und jetzt rückwirkend hätte ich eine andere Sprache genommen. Aber damals habe ich mich für Latein entschieden und habe dann das Spicken perfektioniert. Ich hatte so Kugelschreiber, die man so ausziehen konnte. Und ich konnte in Schriftgröße 6 oder 4 Sachen lesen. Ich bin leicht kurzsichtig. Also ich hatte da unfaire Vorteile gegenüber anderen und habe mir dann auch mein Latinum.
Ich hatte Spickzettel gerne unten auf einer schönen glatten Sohle. Aber mein Latinum war tatsächlich, dass ich musste das Latinum nachmachen für meine Promotion. Ich habe promoviert.
Oh, ja.
Ich war fertig mit wirklich allem. Und dann musste dieses Latinum noch her. Aber zurück zu Jumentum. Vielleicht erklärst du kurz, was der Name bedeutet.
Ja, das ist Arbeitstier, Lastentier, heißt das übersetzt. Und das passt hier zu einem Lastenrad hervorragend. Und jetzt wird es ein bisschen speziell. Ich weiß nicht, hast du Asterix und Obelix-Filme in der Jugend mal geschaut?
Da gibt's Filme eine nicht, natürlich die Comics schon, aber die Filme nicht, nein.
Und da gibt es eine Stelle von einem bekannten Holzwurmhändler, wo zwei Ochsen vor den Karren gespannt sind. Und die hatte ich so im Bild, als ich über so Zugarbeitslastentiere nachgedacht habe. Und ja, deswegen haben wir als Logo auch so einen Ochsen, der über unserem Jumentum schwebt im Logo.
Aber ein Ochse ist es ja wirklich nicht, euer Gefährt, so von der Konstruktion her. Was hat dich denn dazu getrieben, dann zu sagen, ich starte mit einer eigenen Marke, mit einem eigenen Produkt raus?
Ich hatte Bedarf an einem Lastenrad und ich wollte ein paar verschiedene Sachen anders machen und Sportlichkeit war für mich ganz wichtig. Ich wollte unbedingt was Schnelles haben und das, was es auf dem Markt gab, war mir entweder zu teuer oder nicht gut genug. Und ich hatte auch insgesamt ein paar Entwürfe für Lastenräder gemacht, unter anderem auch verleihtaugliche Lastenräder. Und wenn man dann so Entwürfe gemacht hat und sie in der Schublade liegen hat, dann fragt man irgendwann mal auf einer Dienstreise seinen Rahmenbauer in Asien, ob er sich nicht vorstellen könne, auch ein Lastenrad für mich zu machen. Und da war die Zusage vom Rahmenbauer, ja, ich kann dich da unterstützen, Clemens, aber du weißt, wir sind ein großer Rahmenbauer und wir müssen irgendwie über die Minimum-Order-Quantity reden. Du brauchst jetzt hier nicht fragen, ob wir 20 Rahmen für dich produzieren. Ich sage so, okay. Was wäre denn die Minimum-Order-Quantity? Und alle zuckten mit den Schultern, weil die Erfahrung bei dem Rahmenbauer mit Lastenrädern war auch noch bei null. Und habe ich gesagt, ich habe hier eine Konstruktion. Wir rechnen mal, wie viel passen denn in einen Container rein? Und hat er gesagt, wenn wir einzeln verpacken, passen da 100 Stück in den Container. 40 Fuß, High Cube. Und habe ich gesagt, wäre das eine Minimum-Order-Quantity? Sagt er, eigentlich nicht, aber wir können es ja mal probieren. Naja, und dann habe ich eine Bestellung über 100 Lastenradrahmen abgegeben. Und irgendwann kam der Container. Ich habe mir mein eigenes Lastenrad aufgebaut, war damit soweit happy und hatte dann 99 Stück übrig. Und ich bin da ganz herzärmlich rangegangen und habe gesagt, so, wir probieren das jetzt bei eBay Kleinanzeigen, mal diesen Rahmen einzustellen und mal gucken, da gibt es bestimmt jemanden, der das kaufen möchte. Und einen Tag später war das im Cargo Bike Forum. Hier gibt es einen Lastenradrahmen bei Kleinanzeigen, schaut mal her. Und ich hatte auch sofort drei Kunden, Namen, die ich noch nie gekannt hatte, die das auch cool fanden. Ja, und dann entwickelte sich das so vor sich hin. Und 2022 auf der ersten Eurobike in Frankfurt habe ich alles zusammengenommen, was ich hatte und konnte an Ressourcen und habe mir da einen schönen Messestand hingebaut und habe die Marke Jumentum vorgestellt. Dass es Jumentum heißen soll, das wusste ich vorher schon, aber die Marke gab es damals noch nicht. Und die ersten Lastenradrahmen hießen, glaube ich, schon Jumentum, aber als Marke gab es das noch nicht und auch keine Homepage. Das kam dann alles so nach und nach. Und die Kritiken waren von Anfang an gut. Und wenn man sich jetzt die über 100 Seiten im Forum durchliest, hat man auch ganz wenig Beschwerden und eher viel Lob. Und das hat uns die ganze Zeit getragen, dass die Leute unser Rad gerne fahren. Und ja, erfüllt mich auch mit Stolz, dass das so geklappt hat.
Ja, super. Trotzdem haben wir noch gar nicht geklärt, was deinen Rahmen jetzt so besonders macht, dass er auffiel und dass die Leute danach griffen und sich dann so ein kleiner Schneeballeffekt in der Szene entwickelt hat. Erklär, was machen eure Räder besonders?
Und zwar, das Besondere an unserem Rahmen ist, dass er leicht ist, aufgrund der Konstruktion, die wir wählen. Nicht, weil er irgendwie weich ist oder andere Kompromisse hat, sondern wir umbauen die Ladefläche relativ aufwendig mit vielen Rohren, die sich gut gegeneinander abstützen. Und damit bekommen wir eine Steifigkeit, obwohl wir nur 6 Kilogramm Alu für diesen langen Rahmen einsetzen. Wenn man das mit dem klassischen Long John vergleicht, der jetzt eine offene Ladefläche hat, wo man eine Waschmaschine transportieren kann zum Beispiel damit, der hat unten einen großen Biegeträger, der die Torsion und die Biegung aufnehmen muss. Und wir haben da ein großes rundes Rohr, aber die Seitenrohrung nimmt die ganze Torsion auf, dass die beiden Steuerrohre, also die Rohre, wo das die Gabel vorne drin sich dreht und da, wo man lenkt, dass die sich nicht gegeneinander in irgendeiner Form tordieren, denn das ist das, was sich ganz schnell schwammig anfühlen lässt, was ich von anderen Probefahrten kannte bei den Lastenrädern anderer Hersteller, die mehr oder weniger nur ein Hauptrohr unten haben, was sich dann bei Belastung gerne verwindet und das fühlt sich dann nicht gut an. Und unser Rad fährt sich leer schon gut, aber beladen fast noch ein bisschen besser, weil diese Torsion halt nicht da ist, weil die Steifigkeiten da so hoch sind.
Leichtigkeit, Steifigkeit, sonst noch?
Und wir haben ganz früh viele Tests gemacht mit unserer Lenkung und den ganzen Winkeln in der Geometrie, dass sich das möglichst gut fährt. Das sagt sich so einfach, aber ich genieße es immer wieder, wenn die Leute auf der Messe von der Probefahrt wiederkommen, mit einem Grinsen im Gesicht und sagen, das fährt sich aber super. Und da war ganz viel Arbeit dahinter. Ich habe verschiedene Gabeln getestet mit Vorläufen. Wir haben verschiedene Lenkscheiben getestet mit Übersetzung, ohne Übersetzung. Und ganz viel hin und her getestet und sind dann bei der Geometrie und der Lenkung rausgekommen, dass sich das am besten fährt. Und das habe ich einfach angenommen, wenn sich das für mich super anfühlt, dann fühlt sich das hoffentlich auch für den Rest der Welt gut an.
Aber es ist eine Seilzuglenkung, oder?
Es ist eine Seilzuglenkung, ja. Und die unterscheidet sich.
Ist nicht besonders wartungs-, also ich kenne mich überhaupt nicht aus im technischen Bereich. Sehr, sehr loser Untergrund für mich. Aber ist es nicht besonders wartungsaufwendig?
Eigentlich gar nicht.
Okay.
Um nochmal kurz zu den Besonderheiten unserer Lenkung zu kommen. Na, ganz klassisch wird ein Lastenrad oft mit einer Stange gelenkt. Das heißt, man geht vom Lenker runter bis unter die Ladefläche und hat dort eine Stange, die an die Gabel geht und diese Lenkbewegung überträgt. Das hat zwei Nachteile. Zum einen muss ich mit einer Stange vom Lenker nach unten durch die Ladefläche und begrenze somit die Ladefläche nach hinten. Wir haben da, wir nennen das Torbogen, einen Bereich, wo man noch Ladung hinpacken kann. Dadurch sparen wir Radstand, also Länge vom Lastenrad. Und man kann schwere Sachen schwerpunktgünstig relativ weit hinten oder zentral im Lastenrad platzieren, was man bei anderen nicht kann. Und eine Stangenlenkung hat immer eine Lenkeinschlagsbegrenzung. Man kann das jetzt konstruktiv so machen, dass das kaum auffällt, aber die meisten Lastenräder am Markt, da wird es dann bei plus minus 45 Grad dann eng, dass man weiterlenken kann. Und da hat man einen Anschlag. Und eine Seilzuglenkung kann man so bauen, dass man mehr als plus minus 90 Grad, also komplett einschlagen kann, den Lenker, ohne dass man da Probleme hat, wenn man manövrieren möchte oder umparken möchte, dass man das rumheben muss, weil man nicht den Lenker weit genug einschlagen kann. Und das ist bei einer Seilzuglenkung der Riesenvorteil. Und zur Wartbarkeit.
Ja.
Mittlerweile, wir sind ja schon ein paar Jahre auf dem Markt und in der aktuellen Ausbaustufe, können wir so aus Erfahrung sagen, bei 10.000 Kilometer sind dann die Züge zu wechseln. Und das ist schon eine Menge. In der Zeit haben andere Lastenräder schon mehrere Kugelkopfpaare verschlissen und sind mit schlackrigen Lenkungen den Fahrern auf den Keks gegangen, was bei uns bis dahin nicht ist. Und ab und zu mal nachstellen ist nicht schwer.
Ist nicht schwer für dich, das sagt sich immer leicht. Ich habe auf deiner Instagram-Seite festgestellt, dass du gerne über Nippel, nicht unbedingt goldene Nippel und Schaltaugen und so weiter sprichst. Und dich das für dich ja alles erschließt als Nerd, als mehr als Fachmann. Ich habe ja so eine, ja, möglicherweise blasphemische These, dass es gab es nicht auf dem Markt, also habe ich es einfach selber gebaut und zwar für mich, gar nicht so gut ist für die Branche. Was ich daraus es gibt da eine Ausdifferenzierung in so einem gewissen nerdigen Grad, immer nischiger und nischiger und das adressiert aber hauptsächlich Menschen, die dann eben auch in diesem Segment verankert sind und sich da auskennen und dann in den Foren abnerden und sich austauschen. Aber das ist ja nicht die Masse. Und wir wollen ja eigentlich im Grunde die Masse aufs Rad holen. Und du hast so diesen doppelten Hintergrund, ja? Also du hast diesen tief nerdigen, du möchtest es sportlich, du möchtest es aktiv und agil und gehst da tief rein und gleichzeitig hast du diesen Next-Bike-Hintergrund, der ja fast das Gegenteil ist. Fließen da jetzt beide Seiten in Jumentum zusammen oder ist es auch so ein Nerd-Produkt, wo du sagst, damit ziele ich auf Menschen, die sich mit Cargo-Rädern intensiv beschäftigen und ein cooles, schnelles, leichtes, agiles Rad wollen?
Also es ändert sich ein bisschen. Am Anfang war ich natürlich total glücklich, dass ich vor allen Dingen Nerds angesprochen habe. Und wenn man frisch auf den Markt kommt, ist man da auch froh, dass es jetzt nicht, wenn man das Produkt auf den Markt rausbringt, hat man ja noch immer so ein bisschen Sorge, dass es funktioniert alles, dass man ein gutes Produkt auf den Markt bringt. Und wenn das bei den Nerds gut ankommt, hat man ja schon mal den schwierigen Teil, ein gutes Fahrrad herzustellen, hinter sich gebracht. Und dadurch, dass sich das so gut fährt, deswegen habe ich sehr früh auch gesagt, es ist nicht nur für die Nerds, sondern auch für Lastenradanfänger, weil es auch ein hervorragendes Fahrschul-Cargo-Bike ist. Mhm. Wir waren auf einigen Messen schon und wir nennen das dann immer Fahrschule, weil wir fragen die Besucher, bist du schon mal Lastenrad gefahren? Und die sagen, nein, bin ich noch nicht, die nutzen meistens das erste Mal irgendwie zum Fahrschule fahren, dass man das erste Mal Lastenrad fährt. Ich will das mal probieren. Und die bekommt man damit abgeholt, weil sie nicht so unintuitiv fährt wie kompliziertere Lastenräder. Ja, und wie spielt jetzt die Erfahrung aus einem Sharing-Bereich mit rein? Es gibt einen Punkt, wo ich entschieden habe, wir machen das Fahrrad jetzt nicht noch krasser, sondern die sportlichste Variante ist kompromisslos genug. Wir gehen in Richtung Familientauglichkeit, in Richtung, ich will es mal sagen, Erwachsenwerden. Und deswegen haben wir jetzt auch einen Mittelmotor im Programm oder kommt ins Programm, der Bosch-Mittelmotor und Appendix-Mittelmotor und sind damit massentauglich und können in Fahrradläden auch verkauft werden, die jetzt nicht auf Lastenräder spezialisiert sind oder die irgendwie eine Kurieranhängerschaft haben, sondern an jeden normalen Menschen ein Lastenrad verkaufen können.
Mhm. Aber das ist dann das gleiche Rahmenmodell, also der 1890, wo ich natürlich als Geschichtsfrau an Bismarcks Untergang denke, aber wahrscheinlich hat es einen anderen Kontext. Für was steht 1890, 1890, 1890?
1890 Millimeter Radstand.
Ich dachte es mir, dass es irgendwie so sein muss.
Und das große Modell, das 1990, hat 1990 Millimeter.
Was ist denn Millimeter da
passiert, geschichtlich? Ja, hat halt einfach 100 Millimeter mehr Radstand.
Ja.
Und das ist auch eine schöne Eigenschaft.
Keep it simple, schau.
Mir wurde ja immer vorgeworfen, Form follows Function. Ja, also vielleicht hört das jetzt auch diejenige Person, an die ich gerade denken muss, als Entwicklungsleiter, habe ich immer mal die Kritik bekommen, dass das muss man irgendwie aus der Designperspektive sehen, dann muss das anders aussehen. Das habe ich immer geschluckt. Und mein eigenes Lastenrad wird aber durchaus gelobt für das Design, für die Rahmenform, wie schön das aussieht.
Und es dann, ist tatsächlich, ja.
Und da freue ich mich, dass Form Follows Function auch sinnvoll ist.
Wer macht bei euch das Design?
Das meiste ich.
Schon?
Ja.
Weil das war natürlich auch schon auffällig auf der Cycling World. Sah sehr hübsch aus.
Die Lackierung, die habe ich tatsächlich bei einem 2 Jahre vorher auf der Cycling World gefunden. Da gab es einen Aussteller, der mit einem ganz kleinen Stand Speziallackierungen angeboten hat. Und zu dem bin ich hingegangen am Ende der Cycling World und habe gesagt, pass mal auf, ich schicke dir einen Rahmen und du machst einfach mal ungefähr so, ich brauche die und die Farben und mach mal. Und dann hat er gekocht, um das mal auf
und das ist das Ergebnis, aber das ist ja das Schöne. Also wenn man auf der Cycling World dann auch noch so kleine Kollegen trifft, mit denen man dann zusammenarbeiten kann. Vielleicht sprechen wir kurz über die Messen. Wie stehst du zu den Messen? Wie wichtig sind sie für dich? Wie ist die Entwicklung, die du da jetzt gerade wahrnimmst? Positiv wie vielleicht auch herausfordernd?
Ja, für mich war es klar, dass dieses ganze Markeaufbau ein Marathon ist. Also von einem Messebesuch wird man jetzt nicht weltweit bekannt. Wo ich am meisten enttäuscht war, war von dem Impact, den man auf der Eurobike hatte. Also vielleicht soll ich da weiter ausholen. Ich war da immer jemand, also die Eurobike lag mir immer sehr am Herzen. Ich bin als junger Radsportler schon irgendwie mit irgendwelchen Tricks zu diesen Händlertagen reingekommen, in Friedrichshafen damals, und dann irgendwann über Nextbike. Nextbike war ja unter anderem auch, wie sagt man, beauftragt worden von der Eurobike, da das Leihradsystem zu stellen. In Friedrichshafen konnte man nämlich Nextbike fahren. Und dementsprechend kannte ich so ein bisschen, also hat sich das bei mir so aufgebaut, die Beziehung zur Eurobike, und dann 2022 dann mein erstes Mal Aussteller sein. Da war die neu in Frankfurt. Das hat noch relativ gut funktioniert. Und das Jahr später habe ich schon ein bisschen die Stirn gerunzelt, dachte ich bei mir, naja, ich glaube, das geht nicht ganz in die richtige Richtung. Und bei der dritten Eurobike war ich dann tatsächlich enttäuscht, was an Besuchern, was an Händlern kam im Sommer. Und ja, die vierte Eurobike habe ich dann nicht mitgemacht und bin letztes Jahr nur als Besucher gewesen.
Was läuft nach deiner Meinung falsch oder in die falsche Richtung?
Also ich bin von dem Termin überhaupt nicht begeistert, mitten in den Sommerferien da die Eurobike zu machen. Ich fand die im Herbst immer gut. Natürlich, ich habe mich auch mit dem Stefan Reisinger unterhalten gehabt. Da gab es natürlich Argumente, das vorzuziehen.
Dem ehemaligen Messechef, vielleicht muss man das kurz anführen. Ja,
ja, danke. Aber ich fand das im Herbst viel besser. Nummer eins. Und Nummer zwei, ich finde dieses Messegelände in Frankfurt furchtbar. Das ist ganz anders als Friedrichshafen. Friedrichshafen war so schön strukturiert. Man hatte diese zwei Reihen, von denen, ich glaube, 8 Messehallen waren es. Und in Frankfurt mit dieser Halle 10 mitten in der Mitte, die nicht bespielt wird, wo riesen Wege ist, man läuft sich tot. Und dadurch, dass es so ein riesen Flächenangebot gab, gab es auch viele große, langweilige Stände. Und ich glaube, der Eurobike hätte es gut getan, weniger Fläche anzubieten, um die Qualität höher zu halten. Und jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen.
Ja, es gab natürlich noch einige andere Punkte, die muss man ja schon anführen. Die Krise kam, also es war keine einfache Zeit in den letzten Jahren. Ja.
Natürlich, aber andere Messen wachsen.
Jetzt wollte ich dich gerade fragen, wie wichtig ist für dich eine internationale Leitmesse, die sich an den Handel ja auch orientiert? Und wie präsent bist du auf den anderen Messen, wie jetzt zum Beispiel Düsseldorf, Velo Berlin?
Also der Fokus hat sich verschoben. Unsere Haupt- und wichtigste Messe ist die Cycling World geworden. Ich denke, da passen wir auch mit einem hervorragend rein in dieses sportlich ambitionierte Programm, was man dort sieht. Ich habe das immer scherzhalber so gesagt, auf der Eurobike hat man früher 100 Euro Fahrräder angeboten und brauchte dafür 100.000 Euro Standbudget. Und auf der Cycling World ist es komplett andersrum. Da stellt man 10.000 Euro Fahrräder vor und hat ein ganz kleines Standbudget. Also wenn ich mir den diesjährigen SRAM-Stand angeschaut habe, der aus ein paar Couches und ein paar Bildern und ein paar Exponaten bestand, viel cooler als einen riesen Messebau zu beschäftigen, der dann nach 3 Tagen eingerissen wird und das alles in Müll geht.
Ja, aber das ist nicht die Schuld gewesen der Messe. Da muss man die Industrie mit hineinbeziehen, weil die wollte immer größer.
Das war auch gerade keine Kritik an der Eurobike an der Stelle, sondern das war, warum wir auf die Cycling World gut passen. Mhm. Ich habe immer auch offen gesagt, ich brauchte die Eurobike-Teilnahme ein bisschen für mein Ego. Ich wollte das unbedingt haben, auf der Weltleitmesse da einen Stand zu haben. Aber ich war enttäuscht von der Menge an Besuchern, die auf der Eurobike waren. Und das konnten die anderen Messen besser, das intensiver zu packen. Ich war auf der Cycling World jedes Jahr heiser, weil ich so viel Interaktion hatte. Natürlich ist es kürzer, aber dadurch, dass es kürzer ist, ist es intensiver und es macht mehr Spaß.
Und aber du hast auch ein anderes Publikum, oder? Warst du aktiver auch am Wochenende auf der Eurobike bei deinen Endkunden?
Ich war von Anfang bis Ende immer an vorderster Front an meinem Stand und bin nur rumgelaufen, wenn gerade wenig los war.
Oder zur Toilette, ich kenne es ja.
Wie gesagt, im ersten Jahr ging das noch, da kamen auch Händler. Aber ich glaube, im zweiten Eurobike-Jahr haben die sich schon nicht mehr getraut, weil sie die Vorordern und das alles nicht mehr funktioniert hat. Deswegen sind die ganzen Händler nicht auf die Eurobike gekommen. Und dementsprechend hatte ich keine neuen Händler nach der zweiten Eurobike.
Und jetzt auf der Cycling World kommen auch Händler zu dir?
Da kommen auch Händler, ja. Das ist
von überall her?
Ja, was? Also von überall
also
nicht.
Also nicht nur Rhein-Main, sondern darüber hinaus?
Natürlich, aus Holland, aus Frankreich, aus Belgien. Da hat man dann Anfragen und Gespräche. Und das ist ja das Wichtige, dass die Leute kommen und man ins Gespräch gehen kann und schauen kann, ob man zueinander passt. Aber wenn so relativ wenig los ist und man sich nur als Aussteller gegenseitig einen Kaffee anbietet, verbrennt man da halt Geld. Und Frankfurt ist echt viel Geldverbrennung gewesen. Für alle. Also ich habe es ja im Rahmen gehalten. Ich habe ja dadurch, dass wir alles selber gemacht haben, wir haben einen eigenen Messestand, wir haben einfach nur einen LKW gemietet, da hingefahren, haben das selber aufgebaut, dann selber abgebaut und Hotel auch versucht, irgendwie im Budget zu halten. Aber wenn ich die Budgeträume, die andere Hersteller hatten, mir angehört habe, also krass.
Ja. Was wünscht ihr euch denn als kleiner Hersteller? Was sind denn gerade so die Kämpfe, die ihr austragt? Oder wo denkst du, wir haben eigentlich das Glück, mit unserer kleinen Aufstellung genau in der richtigen Zeit am richtigen Ort sein zu können?
Wir sind leider nicht ganz genau am richtigen Zeit, am richtigen Ort, weil wir konnten diesen Corona-Boom nicht mitnehmen, weil ich da mehr oder weniger erst angefangen habe und ausgelacht wurde, als ich gefragt habe, ich brauche mal 50 Satz Bremsen, kann mir mal jemand ein paar Bremsen verkaufen? Und danke da an Magura, die haben immer geliefert, aber andere Hersteller haben mich so ein bisschen ausgelacht. Aber das merkt man sich. Und also den Schwung konnten wir nicht mitnehmen. Und während jetzt ganz viele eine schwere Zeit haben, sind wir Gott sei Dank klein genug und diese diversifiziert genug, vor allen Dingen mit meiner Firma, die auch noch einen anderen Teil hat, dass wir das durchstehen können, wo es jetzt, sage ich mal, so Kraut- und Rübenzeiten waren, ohne mit der weißen Flagge zu wehen. Und ich hoffe, dass sich das alles wieder ein bisschen normalisiert und der Markt sich wieder akklimatisiert und normalisiert, dass diese hohen Lagerbestände, die ständig von allen Seiten drücken, nicht mehr da sind und man wieder wie zuvor Corona-Zeiten normal haushalten kann und bestellen, liefern, produzieren kann.
Und wo wird es für euch hingehen? Also jetzt hast du schon gesagt, mit einem Mittelmotor auf jeden Fall mehr Menschen ansprechen. Hast du noch was anderes im Kopf?
Den Süden der Republik. Und ich möchte unser Lastenrad auch als S-Pedelec auf den Markt bringen.
Das ja, du hast so es eingangs schon erzählt. Du wärst auf dem S-Pedelec unterwegs gewesen. Wie muss man sich das vorstellen?
Naja, wenn du ein sportliches Lastenrad hast und wir verkaufen ja über 50% unserer Lastenräder als sogenannte Bio-Fahrräder ohne Motor, dann ist man gewohnt, wenn man viel reintritt, kommt auch viel Geschwindigkeit. Und wenn ich jetzt einen Motor dran hänge, der bei 25 km/h aufhört zu unterstützen, habe ich so einen Bereich, wo ich Motorkraft gegen Muskelkraft ersetze, beziehungsweise wo man so ein Balkendiagramm vorstellen kann, wo man einfach nur zusätzlich Manneskraft reinschiebt und weniger Motorkraft dazu bekommt und einfach nichts passiert von der Geschwindigkeit. Und das ist ein unangenehmes Gefühl. Und ein S-Pedelec löst das auf. Das schiebt dann halt weiter.
Und du denkst, S-Pedelec und Cargo geht gut miteinander? Wenn keine Kinder drin sitzen oder auch wenn Kinder drin sitzen?
Das Kinderthema ist mal außen vor. Glaube ich, beim Cargo ist es eine coole Idee, weil es, so glaube ich, ein Teil der Lösung sein kann, dass man Sachen transportiert oder genügend Zeug mitnehmen kann, damit man auch etwas längere Strecken mit dem Fahrrad oder mit dem fahrradähnlichen Fahrzeug zurücklegen kann.
Was heißt etwas längere Strecken?
Also ich pendel ja von zu Hause in meine Firma so 11, 12 Kilometer. Das geht noch ohne S-Pedelec ganz gut. Aber wenn es jetzt 30 Kilometer wären, würde ich mich freuen. Oder würde ich das als Voraussetzung sehen, dass es ein S-Pedelec ist, wenn ich das als Pendelstrecke hätte. Mhm. Weil ich will ja vorwärts kommen.
Eigentlich auch interessant, gell, dass du so ein grundsätzlich verwurzelt im städtischen Raum Gefährt schaffst. Cargo-Bike denkt man immer eher an die Stadt als jetzt an das Ländliche. Und du aber total ländlich lebst und es ländlich einsetzt. Ja, denkst du deshalb auch ein bisschen anders? Kann das sein?
Möglicherweise. Du fragtest ja, für wen sind unsere Fahrräder? Und ich sagte immer so scherzeshalber, fahrradfahrende Vegetarier aus der Großstadt ist so die Hauptzielgruppe. Und ich habe ja viele Kunden, die hierher kommen und das Lastenrad abholen. Und die sind gar nicht so typische fahrradfahrende Vegetarier, sondern super breit von dem Personenkreis, den wir ansprechen. Und durchaus auch ländlichere Kunden. Also wir haben hier in der Gegend schon einige Kunden, die das auch ländlich fahren. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, dass man auf dem Dorf vielleicht eher mal angeguckt wird, was ist das für ein Gefährt, was da ankommt, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann ist es ganz selbstverständlich, so ein Lastenrad vor allen Dingen auch auf dem Dorf zu fahren.
Und wann können wir so ein S-Pedelec Jumentum sehen?
Ich habe es jetzt auf der Spezi mitgehabt, da konnte man das nicht nur sehen, sondern sogar mal testfahren auf dem abgesperrten Bereich. Und ich hoffe, dass wir das zum nächsten Jahr vielleicht hinbekommen. Aber das sind meine ambitionierten Ziele. Da muss das Kraftfahrtbundesamt natürlich noch mitspielen und Prüferorganisationen und da muss auch alles klappen. Mal sehen. Ich habe ja gesagt, eine Marke, die etwas auf sich hält, sollte ein S-Pedelec haben. Weil es den Spruch gibt, eine Marke im Autobereich, die etwas auf sich hält, sollte ein Cabrio haben. Und das habe ich das mir mal umgedeutet.
Ja, total spannend. Also das hatte ich jetzt, es kommt total unerwartet, Clemens. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Gibt es denn sonst noch Cargo-Bikes, die mit S-Pedelec kommen, Cargo-Bike-Marken?
Ja, Riese und Müller hat eins. Aber ja, es hat ein bisschen, soweit ich weiß, Probleme, diese 45 km/h wirklich zu schaffen auf Dauer. Da ist aber auch der Mittelmotor, der jetzt nicht so super stark ist, mit dran schuld.
Mit welchem Motor arbeitest du?
Auch mit dem Bosch, aber mit der Generation 5 jetzt. Der hat halt 150 Watt mehr, die er schieben kann. Und unser Lastenrad ist deutlich sportlicher, wiegt weniger und hat weniger Fahrtwiderstände. Und deswegen kommt man da leichter auf die 45 km/h.
Jetzt gibt es einige Lastenrad, also eben auch kleine Lastenradhersteller, die sehr auf deutschen Rahmen setzen, beziehungsweise deutsche Produktion inklusive Rahmen. Das kam für dich nie in Frage. Du bist immer in China geblieben.
Ich wollte nicht allzu nischig sein und damit auch Stückzahlen realisieren können, ohne dass es allzu teuer wird. Und da ich meine Rahmenbauer kenne in Asien, war da das Vertrauen da. Und wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, 200-300 Rahmen hier in Deutschland zu schweißen, das kann ich mit meiner kleinen Firma nicht. Also ich habe 1000 Quadratmeter Gewerbeimmobilie, aber das würde nicht ausreichen, jetzt hier eine Fahrradproduktion, also Rahmenschweißproduktion aufzuziehen, wo wir ein paar hundert Rahmen schweißen im Jahr. Wir haben hier eine kleine Schweißerei, wo ich auch Sachen umschweiße oder Prototypen schweiße oder Modifikationen vornehme, aber in so einem kleinen abgestimmten Rahmen. Wir haben auch für die TU Freiberg schon mal 7 Rahmen geschweißt in so einer Kleinstserie. Aber wenn man auf Stückzahlen geht, braucht man Partner, die das können. Und Firmen, die das hier in Deutschland erfolgreich hinbekommen, Rahmen herzustellen, gibt es nicht zu viele.
Aber in Sachen Motor, bleibt ihr in Deutschland oder schielt ihr da auch nach China?
Nee, mir sind die deutschen Hersteller am liebsten. Alleine wegen der Dokumentation und den ganzen Papierkram, den man dazu hat, ist es mir lieb, den Motor hier in Deutschland zu kaufen.
Interessant.
Es sei denn, an was für einen Motor dachtest du, wenn du jetzt an einen...
Ach, ich möchte hier gar keine Marken nennen.
Ja, also ich, Ich würde mir wünschen, wenn die deutschen Motoren auch weiterhin zur Weltmarktführerschaft gehören und sich jetzt nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Die Sorge habe ich nämlich etwas.
Irgendetwas, das dir noch am Herzen liegt?
Ja, vielleicht nutze ich die Reichweite hier, um so einen Appell an alle zu machen. Es ist ein schönes Miteinander, der Verkehr, und ich fahre auch gerne Auto und bin keiner, der die Fahrradfahrer hasst, wenn ich im Auto sitze. Und andersrum habe ich für Autofahrer viel Verständnis, wenn ich auf dem Rad sitze. Und ich glaube, ein breites Portfolio ist eine angenehme Lösung. Und nicht zu ideologisch das eine oder das andere voranbringen. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Und dann macht es auch Spaß. Und dann spaltet sich das auch nicht so sehr in den Diesel-Dieter und die Lastenrad-Dörte.
Und wird nicht so stark politisiert von der einen oder von der anderen Seite. Ein Appell ans Miteinander. Sehr schöner Schlusssatz. Toll. Clemens, lieben Dank für die Einblicke. Das war sehr spannend und auch sehr lehrreich und sehr breit. Liebe Grüße an das gesamte Team. Wie viel seid ihr?
Zurzeit nur 5, aber es ist auf Wachstumskurs.
Okay. Liebe Zuhörerschaft, danke fürs Dabeisein. Wie immer, schreibt mir mit Wünschen, Anmerkungen, Feedback und nehmt fleißig das Rad. Adieu.
Adieu, vielen Dank.